Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages hier auf meinsportpodcast.de. Heute ist Montag, der 25. Mai 2020.
Moin zusammen, schnell noch einen Schluck Kaffee und dann Ohren auf für die Top-Themen des heutigen Sporttags. Wir haben wieder ein bisschen was zusammengetragen, um im Büro oder beim Schnack mit Freunden die Nase vorn zu haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Es ist mir eine Ehre, Malte, du schaust heute früh wieder so frisch aus.
Ja, was gutes Make-up so alles bewirken kann. Aber eigentlich fühle ich mich eher wie Mainz 05 und Schalke 04 am frühen Montagmorgen nach diesem Wochenende. Aber zur Fußball-Bundesliga, da kommen wir gleich noch. Und darüber hinaus haben wir heute zum Start in die Woche noch diese Themen. Wir schauen auf die Formel 1 zu Sparmaßnahmen und einem möglichen Salary Cap. Wir schauen zum Radsport und auf Heimtrainerrennen. Und dazu gibt's wie immer die Dreierkette, unter anderem natürlich mit Top und Flop und der Sportgeschichte und wir schauen natürlich auch auf den 27. Spieltag in der ersten und auch zweiten Bundesliga zurück und damit starten wir jetzt.
Stand jetzt aktuell.
Der 27. Spieltag der Bundesliga liegt hinter uns. Tja, was ist hängen geblieben von den neuen Spielen? Wir ziehen eine schnelle Bilanz und haben viele, viele Zahlen, historische Bestmarken und Rekorde und auch einen großen Angstgegner zu bieten. Und wir starten mit Hertha. Die gewinnen nämlich mit 4:0 gegen Union quasi die Stadtmeisterschaft. Und ihr neuer Trainer kann sogar eine schon fast historische Marke verbuchen. Erstmals seit Falco Götz 2002 gewinnt nämlich ein Hertha-Trainer seine ersten beiden Spiele auf der Bank in Folge. Und man kann ja nicht unbedingt sagen, dass sich nicht viele an dieser Marke versucht hätten in den letzten 18 Jahren. Labbadia ist mittlerweile der 15. Cheftrainer inklusive aller Interimslösungen, der seit Falco Götz das Amt des Hertha-Trainers innehat. Und Hertha ist durch diesen Sieg und den zweiten Sieg im zweiten Spiel, damit stand jetzt schon fast das Team der Stunde. 2 Spiele, 2 Siege, 7:0 Tore. Tja, und jetzt klappt es weitestgehend sogar mit dem kontaktlosen Jubel.
Ja, man lernt nie aus, aber auch Bayer Leverkusen ist Stand jetzt in der Rückrunde bärenstark. Wie oft hat sich Leverkusen schon nach einer tollen Hinrunde mit dann nur einer mäßigen Rückrunde alles versaut? Jetzt scheint's bei Bayer genau umgekehrt zu laufen. Bayer Leverkusen gewann 8 der 10 Rückrundenspiele. Das gab's bei Bayern in dieser Form so nie zuvor. Die Champions League rückt damit immer näher. An Gladbach sind sie jetzt nach dem 3:1 vorbeigezogen und stand jetzt die Macht am Rhein. Wenn die mal 2 annähernd gleich starke Runden hinbekämen, würde sich Kai Havertz wohl gar nicht mit Anfragen anderer Clubs beschäftigen, aber Bayern München ist eines der Teams, das um Havertz buhlt, aus gutem Grund. Havertz hat 8 seiner 10 Saisontore in der Rückrunde geschossen gegen Gladbach, zum 2. Mal in Folge dann sogar ein Doppelpack.
Und damit sind wir bei Bayern. Für die hat natürlich Robert Lewandowski wieder getroffen beim 5:2 gegen Frankfurt. Traf Lewandowski zum 27. Mal in dieser Saison und diese Marke, die erreichte nach 27 Spieltagen zuletzt Gerd Müller in der Saison 1971-72 war das. Und mit seinem Tor hat Lewandowski maßgeblich auch dazu beigetragen, dass Bayern insgesamt jetzt schon 80 Tore auf dem Konto hat und damit auch einen neuen historischen Bundesliga-Rekord nach 27 Spieltagen aufgestellt hat. Und damit liegen sie auf Kurs, die eigene Bestmarke von 101 Toren am Saisonende zumindest einzustellen. Aufgestellt wurde die natürlich in der Saison 71-72. Also die Bayern sind nach dem Sieg gegen Frankfurt trotz dieser kleinen Schwächephase kurz vor Ende bestens gerüstet für das Spiel am Dienstag gegen die ebenfalls wieder siegreichen Dortmunder. Und mehr zum Duell Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Bayern findet ja in Dortmund statt, gibt's dann morgen bei uns hier bei Stand jetzt. Also Dortmund gewann am Wochenende 2:0 gegen Wolfsburg und hielt damit übrigens zum 7. Mal in Folge in Duellen mit den Niedersachsen hinten die Null. Auch das ist ein Rekord. Und apropos Rekord, die Bayern sind seit Samstag 2. in der ewigen Bestenliste nach bestrittenen Bundesligaspielen. Es war eher 1867. Auftritt. Andreas, weißt du, wer nach wie vor auf Platz 1 liegt?
Na klar, Werder Bremen, die haben schon 1892 Bundesliga-Partien auf dem Buckel und sie haben gegen Freiburg einiges dafür getan, dass nächste Saison vielleicht doch noch welche dazukommen und sie weiter vor den Bayern liegen werden. Und bedanken dürfen sie sich bei Freiburg-Schreck Leonardo Bittencourt, denn der trifft besonders gerne gegen die Breisgauer. In seinem 10. Bundesligaspiel gegen den Sportclub machte er am Samstag sein 7. Tor, davon 5 in Freiburg. So oft traf er gegen kein anderes Team.
Ist das der Turnaround für Werder? Ja, könnte sein. Und ein bisschen Schützenhilfe von Düsseldorf haben sie auch noch bekommen, denn die vermasselten im Derby gegen Köln eine 2-0-Führung noch, spielten am Ende, klar typisch Düsseldorf, Remis 2-2, waren gedanklich wahrscheinlich schon bei der kontaktlosen Siegesfeier. Die Düsseldorfer, die können einfach nicht gewinnen. Letzte Woche haben wir schon davon gesprochen. Vollpfosten, ihr erinnert euch vielleicht. Anyway. Gucken wir lieber auf Schalke, die müssen derweil auf den Turnaround noch weiter warten. Die patzten sogar gegen Augsburg. Die Krise bei Schalke wird immer größer und größer. Sie waren harmlos wie in den Wochen zuvor. Sie schossen wieder kein Tor und ließen sich beim 0-3 vom FCA phasenweise auch noch vorführen. Und bei Augsburg, da zahlte sich aus, dass Heiko Herrlich letzte Woche vor allem sich um die Zahnpflege kümmern durfte. So konnte er nach seiner Bankpremiere sein strahlendstes Siegerlächeln präsentieren.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Zu Mainz fehlen mir dagegen ehrlich gestanden ein bisschen die Worte. Die haben in dieser Saison 13 Buden von Leipzig bekommen. Beim 0-5 gab's wieder einen Dreierpack von Timo Werner. Was will man dazu sagen? Die Roten Bullen sind damit wieder Dritter. Einen Punkt vor Leverkusen und 3 Punkte hinter dem BVB. Und lass uns schnell nochmal erwähnen, dass in der 2. Fußball-Bundesliga die Arminia aus Bielefeld verpasst hat, die Zweitligameisterschaft fast schon klar zu machen. Gegen den Hamburger Sportverein gab es im Spitzenspiel nur ein müdes 0-0.
Das hat der VfB Stuttgart aber nicht für sich genutzt, sondern die Stuttgarter, die haben in Kiel mit 3-2 verloren. Und weil Heidenheim Wiesbaden geschlagen hat, sind die Plätze 2-4 jeweils nur durch ein einziges mageres Pünktchen getrennt. Das wird richtig spannend mit dem Direktaufstieg und der Relegation in diesem Jahr in Liga 2.
Stand jetzt Top-Thema.
Gucken wir mal rüber zur Formel 1. Die Corona-Pandemie, die hat auch Folgen für die Königsklasse des Rennsports. Die Formel 1 muss nämlich und wird sparen und soll dadurch auch offener und weniger vorhersehbar werden. Eventuell könnte es sogar bald den Fahrern noch an den Gehaltscheck gehen. Also, dass gespart werden muss, das wurde ja schon länger diskutiert, war für 2021 auch schon beschlossen worden. Doch unter dem Eindruck der Krise wurde das maximal erlaubte Gesamtbudget pro Team pro Saison jetzt noch einmal reduziert. Ab 2021 darf jeder Rennstall nur noch maximal 133 Millionen Euro in sein Formel-1-Projekt stecken. Wir fragen mal nach bei unserem Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Moderator des Podcasts Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de. Kevin, ist das der richtige Weg zu mehr Chancengleichheit?
Das ist eine sehr interessante Frage, ob das wirklich der richtige Weg zu mehr Chancengleichheit in der Formel 1 ist. Es wird ein bisschen davon abhängen, ob die Teams da auch alle so mitspielen. Ja? Also diese Abmachung muss halt noch ratifiziert werden. Also das ist das Erste, der Verband, die FIA muss ja noch mitspielen. Das soll aber wohl nur Formsache sein, wird wohl auch in den nächsten Tagen der Fall sein. Ich weiß nicht. Wir würden uns natürlich alle wünschen, dass die Chancengleichheit in der Formel 1 erhöht. Und es wäre, glaube ich, auch an der Zeit, dass diese Chancengleichheit erhöht wird. Aber ich würde fast davon ausgehen, dass gerade die Top-Teams die Möglichkeit haben, Schlupflöcher zu nutzen. Es gibt ja hier diese Budget-Obergrenze-Ausnahme. Die Fahrergehälter, die ja noch nicht mit sind, oder die Löhne der 3 bestbezahlten Angestellten, Marketingkosten der Teams. Das ist halt die Frage, ob und wie die Top-Teams vor allem damit machen. Ne? Gerade Ferrari ist da ja ein ganz besonderer Fall nochmal. Also ganz chancengleich sehe ich dadurch die Formel 1 nicht werden. Zumindest vorerst nicht.
Das soll ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Budgetobergrenze soll ja in den nächsten Jahren langsam noch weiter abgesenkt werden. Und es kommen ja auch noch weitere Vorgaben und Einschränkungen bei der Autoentwicklung zum Beispiel hinzu. Welche denn? Kannst du uns das nochmal etwas näher erläutern, Kevin?
Tatsächlich ist das noch mit das Interessanteste, finde ich, an der neuen Regelung, dass die Arbeitsstunden an den Autos festgesetzt worden ist, an der Entwicklung der Autos. So darf das Weltmeisterteam der Saison 2021 für die Entwicklung des neuen Autos für 2022 nur 90% der Stunden investieren. Also man hat quasi 100%. Wenn du Weltmeister wirst, dann kriegst du 10% weniger. Und gestaffelt werden diese Positionen halt in der Konstrukteurswertung, und jedes weitere Team erhält nach dem Weltmeisterteam 2,5% mehr Zeit für die Entwicklung am Auto. Sprich, das Schlusslicht hat 112,5% mehr Arbeitszeit. Aber auch das ist ja nur schrittweise so. Ab 2022 stehen dann im Weltmeisterteam in lediglich 70% der Entwicklungszeit im Windkanal und den Simulatoren zur Verfügung oder in Simulationen zur Verfügung. Simulatorarbeit dürfen sie natürlich immer weitermachen. Aber gerade in der Entwicklung, der Frühentwicklung des Autos ist das natürlich wertvolle Zeit. Und wenn das dann wiederum ein Weltmeisterteam verlieren würde, das würde ich sagen, und da gehe ich nochmal auf deine erste Frage zurück, Malte, da würde ich eher sagen, kommt die Chancengleichheit ins Spiel. Also das ist sehr interessant. Und dann ab 2022, wo wir gerade bei den 70% für das Weltmeisterteam waren, in absteigender Reihenfolge der Konstrukteurswertung bekommt dann jedes weitere Team 5% mehr Zeit. Heißt, der Letztplatzierte bekommt 115% der Arbeitsstunden, genauso wie mögliche neue Rennställe. Also das ist tatsächlich sehr interessant. Und noch ein kleines Detail. Die Budgetobergrenze wird quasi anhand der Rennen festgelegt. Ja, also wir haben bei 21 Rennen wie 2021 145 Millionen Dollar, also die 133 Millionen Euro, die du erwähnt hast. Und bei Rennen mehr oder weniger wird etwa 1 Million US-Dollar abgezogen, also 920.000 Euro hinzugefügt oder abgezogen, je nachdem, wie viele Rennen dann sind. Also bei weniger Rennen weniger Geld, bei mehr Rennen mehr Geld auf das Budget Cap.
In diesem Zusammenhang taucht ja auch immer wieder der Begriff Salary Cap in der Diskussion auf. Jüngst erst wieder von Red Bulls Helmut Marko ins Gespräch gebracht. Auf die grundsätzlichen Sparmaßnahmen und Beschränkungen konnten sich die Teams ja irgendwie einigen. Aber wäre auch eine solche Gehaltsobergrenze, zum Beispiel für die Fahrer in der Formel 1, wirklich durchsetzbar? Machen die da mit?
Das ist so ein bisschen Glaubensfrage, ne? Einerseits sind die Fahrer, man muss fast sagen, die kleinste Schraube in diesem System. Die müssen das Auto ja quasi nur fahren. Die größte Arbeit machen halt die Entwickler und machen die Ingenieure. Der Fahrer muss das halt nur auf die Strecke bringen. Der Fahrer ist aber für das Team halt auch ein Marketingobjekt. Also nehmen wir einen Max Verstappen bei Red Bull, nehmen wir einen Lewis Hamilton bei Mercedes, Charles Leclerc bei Ferrari. Das sind ja alles Marketingpersonen, die das Team ja auch nach vorne treiben. Also der Fahrer bekommt ja quasi nicht nur das Geld für seine sportliche Leistung, sondern auch das Geld für seinen Marketing-Value. Und da ist dann halt die Frage, ob die Fahrer, und ich kann mir vorstellen, dass das wiederum etwas ist, wo die Fahrer abstimmen müssten, ob die bereit sind dafür. Und da muss sich dann, glaube ich, jeder selber hinterfragen, der dann in der Situation wäre, wenn du jetzt vorher wie Daniel Ricciardo 25 Millionen Euro im Jahr verdient hast für einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag, und plötzlich sagt man dir, ja, du darfst nur noch, 12 Millionen verdienen im Jahr, sprich 1 Million im Monat, was immer noch viel Geld ist. Klar, sie sind einer Gefahr ausgesetzt. Das heißt, sie lassen sich das ja auch gut bezahlen. Also es könnte ja jederzeit schnell vorbei sein. Aber das sind natürlich Riesenposten. Und auch da ist natürlich Chancengleichheit ein Thema. Aber es ist wie in jedem Sport. Die guten Jungs werden halt teurer bezahlt als die, die eher, na, sagen wir mal, hinten rumfahren oder jetzt unter ferner Liefen spielen. Ja, also ein Antonio Giovinazzi wird jetzt nicht so viel verdienen in seiner Formel-1-Karriere, wie es ein Charles Leclerc tut. Also davon muss man sich verabschieden. Da wäre es ja wirklich die Frage, dadurch, dass die Fahrergehälter eh rausgenommen sind aus diesen ganzen Budget-Cap-Geschichten, ob das dann wirklich ein Faktor wäre. Aber klar, solange die Fahrer nicht mitspielen, wird es das, glaube ich, auch nicht geben. Und ich persönlich sehe es nicht, dass die Fahrer sich grundsätzlich darauf einigen können, ein Salary Cap zu akzeptieren. Nicht jetzt, vielleicht irgendwann, aber ich denke nicht jetzt.
Danke an Kevin Scheuren, unseren Experten in Sachen Formel 1 hier auf meinsportpodcast.de. Hört mal rein bei Starting Grid, seinem Podcast hier bei uns auf dem Portal, und vielleicht auch die aktuellste Folge. Da gibt es nämlich ein Gespräch mit dem Sky-Boxengassen-Reporter Peter Hardenacke, und er erzählt so ein bisschen über seinen Werdegang und über sein Schaffen bei Sky live auf dem Sender.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Endlich können wir bei Stand jetzt wieder eine voll funktionsfähige Dreierkette auf den Platz schicken. Alle drei Positionen, Top und Flop, das Geburtstagskind und auch heute in der Sportgeschichte, sind am 22. Mai besetzt, Andreas.
Und das teilweise sogar ausgesprochen hochkarätig mit Tourgewinnern und mit Europapokalsiegern.
Dann kommen wir jetzt zu Top und Flop des Tages. Bei der einen klingelt die Kasse und bei den anderen, da hängen die Köpfe.
Top und Flop.
Wir beginnen mit dem Top und einer der besten Tennisspielerinnen der Welt. Sie stand auf Platz 1 der Weltrangliste, hat bisher 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen und damit ein Vermögen verdient. Das sagt die Forbes-Liste und sieht die Japanerin Naomi Osaka an der Spitze der bestverdienendsten Sportlerinnen der Welt. Da stand bisher die US-amerikanische Tennisspielerin Serena Williams. Die Forbes-Liste schätzt den Verdienst der 22-jährigen Australian Open-Siegerin in den vergangenen 12 Monaten auf insgesamt, Achtung, jetzt bitte festhalten, die Tasse Kaffee oder die Tasse Tee abstellen, in den vergangenen 12 Monaten hat diese junge Dame 37,4 Millionen US-Dollar verdient. Top-Spielerin, Top-Verdienst, top am Montag.
Unser Flop heute, das ist ein bitteres Aus bei der Europameisterschaft. Jetzt werdet ihr sagen, die ist doch abgesagt und wird hoffentlich erst nächstes Jahr nachgeholt. Ja, die große, die Fußball-EM natürlich, aber die E-Euro, die konnte gespielt werden von zu Hause aus, nämlich an der Spielekonsole. Die deutsche E-Football-Nationalmannschaft ist bereits nach der Gruppenphase des Turniers in der Disziplin E-Football Pro Evolution Soccer 2020 ausgeschieden. Kann mal passieren, aber vor dem Turnier, da zählten die deutschen Jungs zu den klaren Favoriten. Am Ende kehren sie ernüchtert dann von der Konsole zurück. Nur ein Sieg aus 3 Spielen. Sie machen im Grunde da weiter, wo unsere Fußballjungs bei der WM 2018 aufgehört haben. Vorrunden aus. Schon echt flopwürdig.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert ein Sportler Geburtstag, der wohl schon seit seiner Kindheit damit leben muss, dass sein Name falsch ausgesprochen wird. Andreas, sag doch mal, wie heißt unser sportliches Geburtstagskind des Tages heute?
Also ich sag Gerard Thomas oder Gerard Thomas.
Naja, immerhin, Thomas war schon so halb richtig, Thomas heißt er. Und beim Vornamen, da herrscht noch mehr Verbesserungsbedarf, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist nämlich ein walisischer Vorname und den spricht man tatsächlich fast so aus, wie man ihn schreibt. Gereint. Auf YouTube habe ich eine kleine Aussprachehilfe für dich gefunden.
Ger is in egg, reint is in pint. And if you just keep practicing saying egg pint, egg pint, egg pint, again and again. That sort of gets you in the mindset to say it properly.
Okay, okay, ich werde es mir merken. Gereint Thomas. Also startete seine Karriere auf der Bahn, gewann in der Teamverfolgung 3 WM-Titel und 2 olympische Goldmedaillen und war dann auch auf der Straße für das Team Sky erfolgreich.
Bei den Grand Tours, da blieb ihm jedoch zunächst nur die Rolle als Edelhelfer für Chris Froome. Erst 2018 mit schon 32 Jahren durfte er dann aus dem Schatten treten. Thomas gewann die Tour de France und schrieb Geschichte, denn er war der erste Waliser, dem das gelang.
Happy Birthday, gereint Thomas.
Heute in der Sportgeschichte.
Lang, lang ist's her, die große Zeit des Hamburger Sportvereins.
Aber natürlich noch lange nicht vergessen, vor allen Dingen nicht der Moment, der sich heute am 25. Mai zum mittlerweile 37. Mal jährt, der größte Triumph der Vereinsgeschichte.
Der HSV ist Europapokalsieger 1983.
Für viele unvorstellbar, aber es ist wahr, damals war der HSV tatsächlich eine deutsche Spitzenmannschaft mit Bayern München mindestens auf Augenhöhe und amtierender deutscher Meister und sogar Europas Top-Team. In Athen hatte sich der HSV im Endspiel des Europapokals der Landesmeister mit 1:0 gegen den großen Favoriten, das war damals Juventus Turin, durchgesetzt.
Juve hatte Dino Sof im Tor und Paolo Rossi im Sturm. Insgesamt standen 6 Weltmeister von 82 in der Startelf und dazu noch Zbigniew Boniek und Michel Platini. Doch der HSV hatte Trainer Fuchs Ernst Happel auf der Bank und natürlich Regisseur Felix Magath auf dem Feld. Und Magath, der schoss bereits in der 8. Minute das Siegtor und sorgte bei NDR-Kommentator Kurt Emmerich für Ekstase.
Magath, er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Und nur 3 Tage nach dem Sieg in Athen fertigte der HSV in der Bundesliga Borussia Dortmund mit 5:0 ab und tütete eine Woche später mit dem 2:1 gegen Schalke auch die Meisterschaft ein.
Double aus Meisterschaft und Europapokal, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, leitete aber auch den langsamen Niedergang des HSV dann ein, der Anfang der 90er, viele werden sich noch erinnern, fast in der Pleite endete. Und wo der HSV heute steht, wissen wir ja alle, da wird's in der zweiten Liga auch nicht zum Selbstläufer, der Aufstieg.
Stand jetzt aktuell.
Simulatorenrennen kennen wir aus der Formel 1, gibt's jetzt aber auch im Radsport und zwar auf höchstem Level. Eine neue Variante des E-Racings wurde am Wochenende ausprobiert. Der Giro-Veranstalter RCS hatte geladen, 16 Weltklasse-Profis eingeladen und die auf der Rolle jeder bei sich zu Hause gegeneinander antreten lassen. Rennen auf dem Heimtrainer gegeneinander in Wettkampfform. Da fragen wir doch mal nach bei unserem Radsport-Experten Erik Gutglück von Radio Tour, unserem Radsport-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Erik, wie muss man sich das Ganze technisch vorstellen?
Zunächst mal ist es so, dass jeder Fahrer zu Hause ganz normal auf seiner Rolle sitzt und gerade die Radprofis sind ja alle mit einem Powermeter unterwegs, um die Wattzahlen zu messen. Und diese Powermeter sind dann letztlich mit dem Computer ganz normal verbunden, also mit einem ganz normalen PC, Laptop, vielleicht auch einem Tablet, wo dann diese Software draufgespielt wird. In dem Fall bei der Challenge of Stars war das ja die Software Be Cool. Es kann natürlich auch dann Swift oder Trainer Road oder Ruvi sein, je nachdem, welches Rennen gefahren wird. Und diese Wattzahl wird an das Spiel übermittelt. Im Spiel wird die, oder in der Software wird die Körpergröße eingestellt und vor allem auch das Gewicht des Fahrers. Und der Algorithmus in der Software berechnet es dann entsprechend, dass du mit der Wattzahl XY bei einem Gewicht XY die entsprechende Geschwindigkeit fährst. So muss man sich das technisch vorstellen, ist eigentlich recht simpel. Und da muss jetzt auch kein Profi irgendwelches zusätzliches Equipment kaufen. Da kann man wirklich das nutzen, was man eigentlich schon zu Hause hat.
Ist da denn Materialvorteile durch besonders gutes Equipment?
Es gibt sicherlich Vorteile, je nachdem, was für einen Powermeter man benutzt. Also nicht jeder Powermeter misst gleich. Wenn man jetzt mal bei einem Fahrer 2-3 verschiedene Powermeter am Rad installieren würde, da würde man sehr schnell feststellen, dass da doch eine gewisse Abweichung besteht. Das können schon mal 10, 20, 30 Watt sein, je nachdem, was für ein Hersteller des Powermeters benutzt wird. Oder auch, wo die Leistung gemessen wird. Ich kann sie an der Kurbel messen, ich kann sie am Hinterrad messen, ich kann sie vielleicht auch in der Rolle selbst messen. Die können das auch teilweise. Und entsprechend gibt es da natürlich Vorteile, wenn du einen Powermeter hast, der tendenziell ein bisschen mehr Watt ausspuckt, dann bekommst du natürlich eine höhere Geschwindigkeit zustande.
Kann der Sportler außer mit den in Anführungsstrichen normalen Dopingmitteln bei diesen Wettkämpfen auch betrügen?
Ja, man kann natürlich schon betrügen. Man kann auch einen Powermeter, der muss ja immer mal wieder kalibriert werden, damit der auch wirklich, wenn 0 Watt anliegen, auch wirklich 0 Watt misst und dass dann die Daten auch valide sind. Da kann man natürlich den Powermeter schon so ein bisschen beeinflussen, dass der ja doch ein paar Watt mehr misst und dann auch an das Spiel überträgt. Man kann auch diese Smart-Trainer, die sind da teilweise, haben die einen Keilriemen innen drin, den kann man auch ein bisschen justieren, da gibt es auch verschiedene Modi, die man einstellen kann. Man könnte jetzt bei einem Kurbel- oder pedalbasierten Powermeter auch die Kurbelarmlänge falsch einstellen, um dort irgendwie noch ein paar Watt zu gewinnen. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, da auch technisch ein bisschen nachzuhelfen. Ist tatsächlich ein großes Thema in dem ganzen, in der ganzen E-Racing-Geschichte und auch der Grund, warum sich zum Beispiel Swift da auch immer noch sehr, sehr schwer tut, wirklich Weltmeisterschaften auszurichten, weil man dort einfach sicherstellen muss und auch sicherstellen möchte, dass wirklich jeder Fahrer unter gleichen Bedingungen mit identischem Material, mit zuverlässigem Material an den Start geht.
Was passiert denn zum Beispiel, wenn plötzlich das Internet abschmiert?
Das kann ganz verschieden sein. Ich persönlich weiß, dass es bei Swift so ist, wenn die Internetverbindung gestört wird, dann fährt der Avatar an sich erstmal weiter. Man hat natürlich nur nicht mehr die anderen Kontrahenten im Blick. Wie das jetzt bei Be Cool funktioniert oder bei Ruvi, weiß ich tatsächlich nicht, ob man dann direkt rausfliegt aus dem Programm oder ob das einfach nur offline zu Hause weiterläuft und sobald die Verbindung wieder da ist, ist man wieder an der Position, wo man sich die ganze Zeit befunden hat. Tatsächlich kann es aber natürlich mal passieren, dass der Powermeter, dass da auch mal das Signal ausfällt. Und das ist eigentlich ein viel ärgerlicheres Problem, denn dann kann man treten, wie man will, wenn der Powermeter auf einmal 0 Watt sagt, weil das Signal gestört ist, dann ja, passiert da nichts mehr, dann steht man wirklich still. Das ist eigentlich so der Worst Case. In einem echten Radrennen, wenn der Powermeter nicht mehr funktioniert, dann ist das zwar blöd, aber man fährt immerhin trotzdem noch weiter und ist noch Teil des Rennens.
Und wie lief jetzt am Wochenende die Challenge of Stars ab? Nach welchem Modus?
Letztlich war es ganz einfach ein K.O.-Modus. Es waren ja insgesamt 16 Fahrer, also 8 Sprinter und 8 Bergfahrer. Am Samstag waren die Sprinter dran, am Sonntag die Bergfahrer. Es wurde jeweils vorher ein Duell ausgelost, quasi wie eine K.O.-Phase bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. 2 Fahrer treten gegeneinander an auf der bestimmten Strecke und derjenige, der gewinnt, qualifiziert sich für den nächsten Lauf oder ja ähnlich wie im Sprint auf der Bahn zum Beispiel. Das ist ja auch so in den Sprintwettkämpfen. Und ja, ganz normal nach K.O.-System. Am Ende stehen sich 2 Fahrer im Finale gegenüber und wer dort dann gewinnt, der ist dann der Sieger. Das war im Fall der Sprinter, war das Fabio Jakobsen von der Königin Quickstep, der sich durchgesetzt hat. Und bei den Kletterern war das Giulio Ciccone.
Kann man jetzt aus solchen Rennen Schlüsse über zum Beispiel Form oder Ähnliches ziehen für die hoffentlich bald wieder beginnende Outdoor-Saison? Oder kann man da andere Erkenntnisse noch draus ziehen aus solchen Rennen?
Ich würde in diese Rennen nicht zu viel hineininterpretieren, denn zum einen, es findet auf der Rolle statt. Das sind doch ganz andere Bedingungen als draußen. Draußen hast du einfach eine gewisse Geschwindigkeit, die entsteht. Du musst bremsen, du musst lenken, du musst den Wind ausnutzen. Du kannst viel besser die Körpersprache des anderen lesen und interpretieren und weißt vielleicht auch, wie gut dein Gegner drauf ist. Und es gibt einfach noch viel mehr Komponenten. Und auf der Rolle wird das doch letztlich sehr, sehr einfach auf Watt pro Kilogramm oder einfach nur auf die Watt reduziert. Es gibt sicherlich gewisse Schlüsse oder lässt gewisse Schlüsse über die Leistungsfähigkeit zu. Gleichzeitig muss man natürlich auch den Vergleich sehen. Ein Radrennen ist gerne mal 200 Kilometer lang und nicht 2-3 Kilometer auf der Rolle. Und gerade nach 200 Kilometern, da können halt die sehr, sehr guten Fahrer immer noch fast die gleichen Wattzahlen abrufen wie am Anfang. Wohingegen die Fahrer, die noch nicht ganz zur Weltspitze gehören, dann doch schon arge Probleme haben. Also ich sag mal, nach 200 Kilometern 10 Minuten Vollgas fahren, da kommen doch noch mal andere Ergebnisse raus, als wenn man jetzt nach einem kurzen Warm-up 10 Minuten Vollgas fährt. Deshalb würde ich da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren wollen.
Ist das aus deiner Sicht ein guter Ersatz, um die rennlose Zeit zu überbrücken?
Aus meiner Sicht, finde ich, ist diese Challenge of Stars oder auch die anderen Rennformate, die es jetzt gab in letzter Zeit, schon interessant. Ich finde, es ist jetzt kein Ersatz, um die rennfreie Zeit zu überbrücken, denn ja, die Klassiker sind halt die Klassiker. Der Giro ist der Giro, die Tour ist die Tour. Ich denke, das ist aber für die Teams eine gute Möglichkeit, sich trotzdem zu präsentieren, ihre Sponsoren zufriedenzustellen, eine gewisse Präsenz zu zeigen. Es ist sicherlich auch für Zuschauer interessant, sich das anzuschauen. Es sind neue Formate, das kannte man bisher so nicht. Ich glaube, dass auch die Fahrer da ziemlich viel Spaß dran haben, die teilnehmen. Ich glaube, dass das einige Fahrer auch sehr, sehr ernst nehmen. Denn es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich da ein Stück weit zu präsentieren. Ich meine, wenn du bei einem Rollenrennen, keine Ahnung, die virtuelle Flandern-Rundfahrt gewinnst oder die Digital Tour de Suisse, die es ja schon gab, ist das sicherlich etwas, mit dem du ja so eine Art Visitenkarte in der Welt des Radsports abgeben kannst. Auch wenn natürlich, wie gesagt, alle wissen, draußen fahren ist draußen fahren und Rolle ist Rolle. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Von daher, es ist eine nette Angelegenheit, aber ich freue mich wirklich, wenn die richtigen Radrennen wieder losgehen. Und das kann dann auch kein noch so spannendes Rollenformat für mich persönlich ersetzen.
Erik Gutglück war das, unser Experte von Radio Tour, unserem Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de zum Thema Simulatorenrennen im Radsport-Zirkus. Erik, vielen Dank und bei uns geht's noch weiter mit dem Blick auf den heutigen Sporttag.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute treffen sich die 260 Delegierten des DFB zu einem außerordentlichen Bundestag und der wird in Corona-Zeiten erstmals virtuell durchgeführt. Und mit dabei ist Stand jetzt auch mein Kollege Andreas Wurm. Andreas, in welcher Funktion bist du denn dabei?
Ich moderiere den Bundestag schlicht und ergreifend. Ich leite die Delegierten an, wie sie mit der Technik umgehen müssen, denn alle Abstimmungen und alle Wortbeiträge werden digital und per Schalte durchgeführt. Wir sitzen hier in Meckenheim und Meckenheim, da ist ein Technikdienstleister des Deutschen Fußballbundes und die haben alles vorbereitet. Jeder soll mitreden und mitstimmen können. Und da gebe ich so ein paar Hilfestellungen, damit sich die Verantwortlichen des DFB auf die Inhalte konzentrieren können. Denn die haben es in sich und ich werde mich auch dann um die Wortbeiträge kümmern, von denen auch einige zu erwarten sind.
Was steht denn heute Mittag auf der Tagesordnung beim DFB-Bundestag? Worum geht's?
Die Tagesordnung umfasst insgesamt 81 Seiten, 17 Antragspakete mit weitaus mehr Anträgen und Gegenanträgen. Also das steht da alles zur Abstimmung. Wir rechnen mit mindestens 4 Stunden, kann aber auch ein bisschen länger dauern. Der umstrittenste Punkt wird die Fortsetzung oder eben der Abbruch der dritten Liga sein. Da gehen die einen nach links und die anderen gehen mit der Meinung nach rechts. Es gibt Fußballverbände aus den neuen Bundesländern, die fordern den Abbruch und die werden auch vehement dafür sprechen. Also da wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Der Saarländische Fußballverband beantragt ab der Saison 2021 die Einführung einer zweigleisigen dritten Liga, also dritte Liga Nord und dritte Liga Süd. Auch das passt Stand jetzt nicht allen. Und ein Thema ist zum Beispiel auch der Ausschuss der Fußballfrauen beantragt die Fortsetzung der Frauenbundesliga. Das ist mehr oder weniger eine Formsache. Aber auch da gibt es eine Aussprache darüber. Es sind spannende Themen, die da heute behandelt werden.
Und was genau da heute dann entschieden wird, das hört ihr dann Stand jetzt morgen. Natürlich morgen früh ab 7.07 Uhr bei uns im ersten Sportpodcast des Tages bei Stand jetzt. Ja, und das war's mit Stand jetzt auch für heute von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch morgen, wie gesagt, wie jeden Werktag wieder auf den aktuellen sportlichen Stand. 7.07 Uhr, da haben wir ein Date, da versorgen wir euch mit genug Argumentationsfutter, um im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet zu sein.
Kommt also gut durch den Tag und nutzt die Gelegenheit, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder gerne auch bei iTunes, gebt uns dort gerne auch ein paar Sterne und schreibt uns eine kleine Rezension, sagt uns, was wir vielleicht ja auch noch anders machen können und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und natürlich Stand jetzt im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse, einen schönen Sporttag und bis morgen, Gruß und Kuss wie immer von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.